Sprech Insight mit dem Professor Roger Rudolf.
Zack, bumm und der Mitarbeiter ist weg. Wenn eine Arbeitgeberin ihre Angestellte ganz schnell loswerden will, dann ist das Instrument der sogenannten fristlosen Entlassung ein mögliches Mittel zum Zweck. Aber Achtung, das geht nicht immer und es dauert Fallstrick. Alles in allem ist es ein heikles Unterfangen, wo extrem viel falsch gemacht werden kann. Wir sagen, wo man aus arbeitsrechtlicher Sicht aufpassen muss. Jetzt.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight.
Herr Rudolf, fristlose Entlassung, da muss es ja vorher recht kriselt haben, oder? Jetzt mal ehrlich. Ist es grundsätzlich ein Instrument, das empfehlenswert ist aus Arbeitgeberinnen-Sicht?
Es ist eine typische Juristenantwort. Das kommt darauf an. Wir werden nachher sehen, dass die Hürde sehr hoch ist. Also es muss einiges passiert sein, damit es reicht. So gesehen muss man sagen, Vorsicht. In vielen Fällen reicht es eben nicht. Aber umgekehrt muss man sagen, wenn jetzt wirklich etwas Gravierendes passiert ist, zum Beispiel irgendein Delikt am Arbeitsplatz, dann muss man sagen, dann ist das wirklich, wie Sie sagen, Mittel zum Zweck. So kann man sich dann eben kurzfristig von so Mitarbeitenden trennen.
Also in dem Fall ist eigentlich eine fristlose Entlassung ein Instrument, das eher nicht zu schnell sollte zur Anwendung kommen.
Ja, das ist eindeutig so. Es ist ein, wie soll man sagen, ein Notinstrument, das dann zur Verfügung steht, wenn eben so besondere Umstände vorliegen. Aber es ist nicht da, um einfach, weil man irgendwo eine kleine Verstimmung am Arbeitsplatz hat, die Leute in die Wüste zu schicken. Das reicht eindeutig nicht.
Wo lauern denn die grössten Risiken?
Ja, aus Arbeitgeberinnensicht ist es sicher einmal eben die Frage, reicht es überhaupt? Das ist das, was da passiert ist. Gravierend genug. Das ist eine erste wichtige Hürde. Und eine zweite werden wir auch noch sehen, man muss relativ schnell reagieren. Also einfach zuwarten, mal abwarten und schauen, ob es wieder gut kommt. Das ist ein schlechter Ratschlag, wenn es um fristlose Entlassung geht.
Das heisst auch, dass man vielleicht in gewissen Momenten muss gravierende Entscheidungen fällen, wo man vielleicht gar noch nicht genug Informationen hat.
Das ist eine Schwierigkeit, genau. Es ist ja häufig so, dass man die Informationen über den Vorfall nicht einfach sofort auf einen Moment hat, sondern man muss vielleicht Leute befragen, vielleicht E-Mail sichten. Und das heisst, der Wissensstand, der sammelt sich immer mehr an. Und irgendwann weiss man es dann halt. Und ab dann muss man schnell reagieren. Und das ist eine schwierige Frage, das zu entscheiden. Und werden wir sicher noch darauf zurückkommen.
Die Anna geht wie jeden Tag arbeiten. Aber heute ist alles anders. Ihre Chefin bittet sie, in ihr Büro zu kommen und entlässt sie fristlos. Anna packt ihre Sachen zusammen und wird dann aus dem Büro raus begleitet. Herr Rudolf, was ist eigentlich eine fristlose Entlassung und wo ist die Grundlage im OR?
Also die Grundlage findet man im Artikel 337 OR, der sagt, aus wichtigen Gründen können wir ein Arbeitsverhältnis fristlos künden. Und damit ist ja schon gesagt, es geht in einer fristlosen Entlassung um eine fristlose Kündigung, also eine Kündigung mit sofortiger Wirkung. Das ist eigentlich das, was die fristlose Entlassung unterscheidet von einer ganz normalen Kündigung, die die Kündigungsfristen respektiert.
Also sonst bei einer Kündigung muss der Arbeitgeber immer eine gewisse Frist abwarten?
Das ist genauso, entweder nach Gesetz oder wenn man die vertraglich abgeändert hat.
Genau, also müssen wir zuerst mal im Vertrag schauen, oder dann?
Wenn man ordentlich muss künden, dann ist es so, muss man schauen im Vertrag, allenfalls auch im Gesamtarbeitsvertrag, der zur Anwendung kommt. Und bei der Fristlos ist das nicht so. Dort, wie es der Name sagt, ist halt eine Kündigung mit sofortiger Wirkung.
Genau, das ist der grosse Unterschied. Und es gibt ja noch einen zweiten Begriff, der in diesem Zusammenhang fällt, im Zusammenhang mit der Fristlosentlassung, und zwar Freistellung. Was ist eigentlich da der Unterschied?
Ja, das muss man scharf unterscheiden. Oder Freistellung bedeutet einfach, dass die Arbeitgeberin Mitarbeiter sagt, du musst nicht mehr arbeiten. Muss aber eben nicht zwingend mit einer Kündigung verbunden sein, sondern zum Beispiel, wenn Vorwürfe im Raum stehen, so Fälle haben wir schon gesehen, wenn zum Beispiel irgendwelche Belästigungshandlungen, zum Beispiel gegenüber Kindern, bei Lehrberufen oder so, aber man weiss nicht, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, man muss abklären, dass mit dieser Übergangsfrist, bis man es abklärt hat, einfach der Mitarbeiter sagt, im Moment nicht arbeiten kann. Hat aber, wie gesagt, noch nichts mit der automatisch mit der Entlassung zu tun. Das kann kombiniert sein mit der ordentlichen Kündigung, aber muss nicht.
Angenommen, Anna hat jetzt schlecht gearbeitet. Darf ihre Chefin sie dann wegen dem einfach fristlos entlassen?
Nein, das darf sie nicht. Also einfach nur schlecht arbeiten, dass vielleicht die Leistung nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Für das ist die fristlose Entlassung eindeutig nicht da. Es braucht eben wirklich ein Mehr. Wir werden nachher ein Beispiel anschauen. Wobei auch da muss relativieren, wenn jetzt jemand einfach dauernd seine Leistung nicht erbringt und vielleicht vorher verwarnt worden ist oder es geht um wirklich ganz gravierendes berufliches Versagen, dann gibt es Ausnahmen. Aber sonst muss man sagen, für den Regelfall ist schlechtes Arbeiten kein Grund für eine fristlose Entlassung.
In welchen Situationen kann dann die Arbeitgeberin ihre Mitarbeiter fristlos entlassen?
Ja, wie wir schon gesagt haben, das Gesetz schreibt von einem wichtigen Grund, und das ist natürlich ein typischer Juristenbegriff oder sehr dehnbar. Was heisst denn ein wichtiger Grund oder nicht? Die Schlüsselfrage, die man sich stellen muss und die sich im Streitfall auch das Gericht stellt, ist eigentlich die, ist nach dem, was da vorgefallen ist, ist es noch zumutbar, dass man gemeinsam sozusagen eine Kündigungsfrist absitzt. Wenn man sagt, ja, das ist zwar nicht schön, aber das muss irgendwie noch gehen, dann muss man sagen, dann ist das kein Grund für eine fristlose Entlassung. Wenn ich aber zum Schluss komme, nein, das, was da passiert ist, ist so gravierend, der Vertrauensbruch ist so gross, da kann man auch nicht nur zwei Monate nicht mehr zusammenarbeiten, dann ist der wichtige Grund erfüllt.
Aber die Zumutbarkeit ist ja auch irgendwie recht subjektiv, oder?
Das ist ein sehr schwieriges Thema. Subjektive Betrachtungsweise, objektive Betrachtungsweise ist auch nicht ganz unbestritten in der Literatur, was es genau braucht. Am besten tun wir das nachher dann verdeutlichen an konkreten Anwendungsfällen. Wie Sie sagen, der wichtige Grund subjektiv ist Einschätzungsfrage, Unsicherheit und am meisten griffig wird das Ganze, wenn man es anhand von konkreten Anwendungsbeispielen anschaut.
Sehr gut, schauen wir das nachher an. Sie haben gesagt, es braucht einen wichtigen Grund. Was für weitere Voraussetzungen muss eine Arbeitgeberin bei der fristlosen Entlassung beachten?
Ja, das sieht man zwar so im Gesetz nicht an, aber eigentlich ist die fristlose Entlassung, wenn man so will, sogenannte Ultima Ratio. Also wenn einfach keine mildere Massnahmen zur Verfügung stehen, kann man so ein bisschen theoretisch sagen. Das heisst eben, es bestätigt einfach die Aussage, dass es wirklich nicht für den Regelfall gedacht ist, sondern es braucht wirklich Situationen, wo man muss sagen, eigentlich geht es gar nicht mehr anders. Das ist das eine. Und das andere wichtig, da kommen viele Arbeitgebende im Nachhinein dann auf die Welt und merken, dass da ein Fehler gemacht hat. Man muss schnell reagieren. Also die Rechtsprechung, das findet man nicht so im Gesetz, das macht es ein bisschen tricky. Die Rechtsprechung verlangt, dass man innerhalb von 2 bis 3 Arbeitstagen ab Kenntnis die fristlose Entlassung ausspricht.
Vielleicht schnell als erstes noch zurück zum Ultima Ratio, was Sie erwähnt haben. Was wären denn so mildere Mittel, die man vorher ausschöpfen müsste und braucht es vielleicht sogar eine Verwarnung vorher?
Das ist eigentlich fast schon das wichtigste mildere Mittel, was Sie sagen, dass man sagt, wenn das, was passiert ist, eben noch nicht gravierend genug ist, dann braucht es zuerst eine Verwarnung. Das heisst, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss informiert darüber werden, dass erstens, was da passiert ist, nicht akzeptiert wird. Und wenn es wieder zu Vertragsverletzungen kommt, dass dann die fristlose Entlassung droht. Und wenn man so vorgeht und zuerst verwarnt, dann wäre im Wiederholungsfall dann die Hürde tiefer. Und in sehr vielen Fällen ist genau das, was man Unternehmen muss empfehlen muss, dass sie eben nicht gerade schon mit der Kanone quasi schiessen, sondern zuerst eine Warnung aussprechen, das sauber dokumentieren, damit man sich beweisen kann, um dann, wenn es dann hoffentlich nicht, aber wenn es wieder passiert, dass man dann wenigstens einfacher fristlos kündigen kann.
Jetzt sind Verwarnungen schriftlich, mündlich, per Mail, was würden Sie empfehlen?
Das Gesetz selber hat keine Voraussetzungen, da sieht man nicht einmal den Begriff der Verwarnung. Wichtig ist auch, dass man es beweisen kann. Und das heisst, einfach nur mündlich im Gespräch das kommunizieren, das ist sicher keine gute Lösung. Also irgendwo schriftlich, das macht Sinn, sagt das gegen Quittierung, dass man da Schreiben abgibt, vielleicht notfalls halb per Einschreiben. Ein E-Mail ist sicher besser als mündlich. Und ganz wichtig ist, man muss, also da die Arbeitgeberin, man muss wirklich androhen, einem Mitarbeiter, was droht. Also nicht nur formulieren, das hast du nicht gut gemacht, mach es nicht mehr, sondern man muss wirklich sagen, wenn wieder solche Vorfälle passieren oder ähnliche, dann müssen sie mit Sanktionen bis zur fristlosen Entlassung rechnen. Nur dann wird die Hürde abgesetzt.
Okay. Jetzt bei der Kündigungserklärung ohne Verzug, das haben Sie ja vorher gesagt, 2 bis 3 Tage Überlegungs- oder Reaktionszeit braucht es. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist, wenn man nicht selber Chef ist, sondern wenn zum Beispiel eine Zustimmung vom ganzen Verwaltungsrat braucht, bevor man zum Beispiel den Geschäftsführer entlässt, fristlos. Das braucht ja vielleicht mehr als 2 bis 3 Tage.
Ein schwieriges Thema, weil die Frist wirklich sehr kurz ist. Zumal, wie gesagt, sie ist nie in dem Gesetz. Das ist ein reines Richterrecht. Also wenn man das nicht weiss, kommt man nicht drauf. Und ich sehe das in dem Sinn kritisch, aber Tatsache ist, das ist über viele Jahrzehnte Rechtsprechung. Ja, man muss halt schnell reagieren dann. Man muss halt dann die Gremien so schnell wie möglich zusammenrufen. Es gibt so ein bisschen eine gewisse Chance, wenn die Abläufe, die Informationsbildungsabläufe sehr kompliziert sind, muss ich vielleicht noch eine VR-Sitzung machen und so weiter, dass es vielleicht bis zu einer Woche könnte länger. Aber ich würde mich persönlich nicht darauf verlassen und würde versuchen, irgendwie die 2 bis 3 Tagesfrist einhalten.
Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt eben die Fristschlusskündigung nicht unverzüglich ausgesprochen wird? Was sind die Folgen?
Also sie wird ausgesprochen, aber eben zu spät, oder? Das ist die Situation. Ja. Dann ist sie zwar gültig, das heisst, werden wir nachher sehen, das Arbeitsverhältnis endet tatsächlich, aber sie wird ungerechtfertigt sein, weil einfach der wichtige Grund dann als nicht erfüllt angeschaut wird, beziehungsweise das Recht zum Aussprechen von fristlosen Entlassung, muss ich vielleicht richtiger sagen, dann verwirkt.
Mhm. Okay. Und das heisst konkret?
Das heisst, dass dann das Ganze angeschaut wird, wäre, dass sie eben ungerechtfertigt wäre. Und das heisst dann konkret, dass die Arbeitgeberin muss zahlen. Und zwar muss sie dann Lohnersatz zahlen für die ganze Kündigungsfrist. Und sie muss zusätzlich noch eine Strafzahlung zahlen. Also dann kostet es richtig.
Dann wird es recht ungemütlich, oder?
Ungemütlich, eben vielleicht sogar ein Prozess, den man am Hals hat. Und eben, es wird nicht billig sein.
Wie soll eigentlich die Arbeitgeberin dann fristlos entlassen? Was raten Sie? Auch da wieder schriftlich?
Ja, es ist noch ein schwieriges Thema. Man muss ein bisschen abwägen zwischen, wie soll ich sagen, gesundem Menschenverstand und wie man mit den Leuten umspringt einerseits und halt letztlich doch auch Beweisbarkeit, die wichtig ist. Für mich ein ideales Szenario, wenn man überhaupt von ideal reden kann in so einer Situation, ist, dass man in einem mündlichen Kündigungsgespräch die Kündigung eröffnet und sagt, aus diesen Gründen müssen wir sie leider entlassen, dass man Mitarbeiter das schriftlich die Kündigung übergibt, schriftlich, und er tut sie quittieren, dass er den halt bestätigt. Das ist für mich das ideale Vorgehen.
Was ist, wenn sich zum Beispiel Anna dann würde verweigern, um das zu quittieren?
Das passiert gar nicht so selten. Ein bisschen kann man das auch verstehen, vor allem wenn es ungerechtfertigte Vorwürfe sind, dass man einfach sagt, ich bin nicht mehr bereit, irgendetwas entgegenzunehmen und zu unterschreiben. Ja, dann bleibt nicht viel anderes, als notfalls mit einem Einschreiben halt die fristlose Entlassung nachzureichen.
Okay. Ja, es könnte ja wirklich sein, dass die Person dann auf einem Anwalt besteht oder was auch immer.
Ganz genau. Und je nach Situation ist es auch verständlich. Oder wenn jemand völlig überfahren wird und eigentlich gar nichts angestellt hat, dann habe ich ein gewisses Verständnis. Man sagt, also ohne Anwalt quittiere ich gerade gar nichts mehr.
Jetzt ist der Anna erlaubt, also zu unserem Beispiel zurückzukommen, woher schriftliche Begründung auch zu verlangen, muss die Arbeitgeberin die dann auch abliefern?
Das muss man, allerdings nur, wenn Anna sie verlangt. Mhm. Also es ist eine Art wie ein zweistufiges Vorgehen. Die Arbeitgeberin muss nicht von sich aus begründen, aber wenn Anna das verlangt, dann muss man begründen und dann muss man schriftlich begründen.
Und wie ausführlich muss das begründet sein?
Ja, das ist so ein bisschen Sache eigentlich von der Arbeitgeberin. Also das Gesetz tut nicht genauer aufschlüsseln, dass es irgendwie 5 Sätze sein oder so. Aber wenn es dann zum Rechtsstreit kommt, dann wird man schon von einer Arbeitgeberin erwarten, dass sie doch halt die Sachen beim Namen nennt und nicht einfach nur irgendeine Plattitüde irgendwie sagt, zerstört das Vertrauensverhältnis. Das heisst nichts. Oder? Das heisst, man muss halt konkret sagen, wegen dem und dem Vorfall sei jetzt halt das Vertrauen zerstört und man hat sich darum veranlasst gesehen, fristlos zu kündigen.
Jetzt angenommen, Anna ist gerade in der Ferien. Darf sie auch dann fristlos entlassen werden?
Ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber ja, das geht an sich. Die Schwierigkeit ist dort mehr, dass die Arbeitgeberin muss können beweisen muss, dass die Kündigung zugegangen ist. Das heisst, die Kündigung wird erst wirksam, auch die Fristlosentlassung, wenn sie bei der Empfängerin zutrifft. Und wenn jemand in der Ferien ist, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass sie zu Hause einen Brief entgegennehmen kann. Das heisst, man müsste dann eigentlich an einen Ferienort künden, wenn man das kann. Ich meine, mit DHL oder so ist das vielleicht möglich. Ist natürlich hochgradig unsympathisch und für mich nur in völlig Ausnahmesituationen denkbar. Aber an sich ist es eine Frage von der Zustellbarkeit. Und wenn man das machen kann, kann man an sich auch während der Ferien künden.
Gilt das Gleiche, wenn sie krank oder wenn sie schwanger ist?
Das ist so, erstaunlicherweise, bei der fristlosen Entlassung, weil mit einer ordentlichen Kündigung hätten wir ja dann Schutzfristen. Man kann während krank oder während Schwangerschaft grundsätzlich nicht kündigen. Die fristlose Entlassung ist zulässig, aber Arbeitgeber müssen sich bewusst sein, wenn sie sich dann als ungerechtfertigt erweist, das heisst, wenn der wichtige Grund nicht gegeben ist, dann wird sich das dann allerdings zeigen bei den finanziellen Folgen, weil dort dann allenfalls eingerechnet wird, dass sich das Arbeitsverhältnis hypothetisch erstreckt hat.
Ist dann dort vielleicht auch in diesen beiden Fällen die Anforderungen an wichtigen Grund höher?
Finde ich jetzt eher nicht, wenn er vorliegt, oder? Also wenn, wie soll ich sagen, wenn jetzt eine Person, wo nehmen wir an, eine schwangere Person, die wäre natürlich geschützt vor Kündigung für viele Monate. Aber wenn dort während ihrer Schwangerschaft halt man merkt, sie hat Veruntreuung begangen am Arbeitsplatz, dann ist es für mich, ist man nicht schutzwürdiger, weil man schwanger ist oder weil man krank ist oder weil man im Militärdienst ist. In dem Fall muss man sagen, der wichtige Grund ist gegeben, also ist es zulässig.
Ist dann Anna wirklich dann nach einer fristlosen Kündigung per sofort entlassen? Muss sie gerade sofort aus dem Büro rauslaufen? Oder was ist eigentlich, wenn sie in einer privat sehr schwierigen Situation ist? Also wenn es ihr sonst schon schlecht geht, sie hat vielleicht psychische Probleme, sie hat bei der Wohnung Probleme, der Partner hat sie gerade verlassen und muss da die Arbeitgeberin ein Stück weit Rücksicht nehmen darauf?
An sich nicht. Das ist wieder eine Frage, wenn der wichtige Grund da ist. Eben, nehmen wir den einfachsten Fall, eben schweres Delikt am Arbeitsplatz, dann mag das so sein, dass das die Mitarbeiterin besonders hart trifft, weil sie, wie sie sagen, vielleicht schon privat in einer schwierigen Situation ist, aber es ändert nichts daran, dass ein Vertrauensbruch vorliegt. Was aber kann sein, ist, dass eine Arbeitgeberin zwar sagt, ich muss mich trennen von dieser Mitarbeiterin, es geht einfach nicht, aber dass sie sozusagen aus Goodwill eine gewisse sogenannte Sozialfrist gewährt, dass sie sagt, vielleicht nicht gerade per sofort, sondern auf eine Woche oder auf einen Monat raus. Muss man einfach sagen, das ist etwas, was im Gesetz nicht vorgesehen ist mit dieser Sozialfrist, also das Zwischending zwischen fristlosen und ordentlicher Kündigung, und da der Meinungsstand auch nicht so einheitlich ist, ob das überhaupt geht. Also da müsste ich jetzt, wenn ich ein Unternehmen würde beraten, sagen, im Zweifelsfall sich nicht auf das verlassen und halt doch fristlos, wirklich echt fristlos künden.
Gut, wir fokussieren jetzt mal auf das ganze Filetstück sozusagen, auf den wichtigen Grund, der eben muss vorliegen, damit eine fristlose Entlassung rechtens ist. Herr Rudolf, jetzt kommen wir eigentlich zum Wichtigsten bei einer fristlosen Entlassung. Und zwar braucht es ja, wie schon gesagt, immer den wichtigen Grund. Was ist das eigentlich genau?
Man kann sagen, ein wichtiger Grund ist eine Art jeder Grund oder jeder Vorfall, kann man vielleicht auch sagen, der so schwer ist, dass man muss sagen, nach dem, was da passiert ist, ist es nicht mehr zumutbar, dass man zusammen weiterarbeiten tut oder mindestens nur eine Kündigungsfrist absolviert. Das ist eigentlich der Maßstab, wo sich ein Unternehmen muss fragen, wenn es entscheidet, wo sich aber auch vielleicht ein Jahr später das Gericht wird fragen, wenn es die Rechtmäßigkeit von der fristlosen Entlassung muss beurteilen.
Können Sie mal ein Beispiel machen? Also, wann ist es denn für die Arbeitgeberin von der Anna nicht mehr zumutbar, mit ihr zu arbeiten?
Ja, der Klassiker, wir haben das jetzt auch schon ein, zwei Mal gestreift, wo man eigentlich am besten sozusagen auf der sicheren Seite ist, sind Delikte am Arbeitsplatz. Oder? Also, wenn jemand Geld veruntreut, Geld klaut, wenn jemand Mitarbeiter wirklich stark belästigt oder eigentlich in Mobbing-Situationen mit vielleicht sogar körperverletzungsähnlichen Konsequenzen, das sind so Fälle. Oder wenn jemand während laufender Anstellung insgeheim für Konkurrenz auch noch schafft, das sind so die Klassiker, oder, wo man sagt, da reicht es in der Regel für die fristlose Entlassung.
In welchen Fällen ist dann zum Beispiel eine fristlose Kündigung ohne Verwarnung vorher gerechtfertigt? Also wann ist das möglich?
Es ist fast schon fahrlässig, wenn ich jetzt da ein paar Konstellationen nenne. Und das möchte ich einfach im Voraus gesagt haben, weil ich spreche jetzt ein paar Konstellationen an, wo es wirklich Fälle gibt. Und man eben muss sofort sagen, es könnte in ähnlichen Situationen, vielleicht auch wenn man beim anderen Gericht ist, durchaus auch anders rauskommen. Also das ist auch die Vorbemerkung, muss relativieren. Aber wo wir schon Entscheid gesehen haben, wo es gelenkt hat, ist zum Beispiel, wenn Leute, vielleicht Kaderpersonen, bei der Anstellung lügen, also beim Bewerbungsgespräch, völlig eine falsche Geschichte erzählen, was sie da beruflich schon gemacht haben. Beim Bankdirektor war das mal der Fall gewesen. Oder wenn sich jemand unberechtigterweise in gewisse IT-Dateien reinhackt beim Unternehmen, wo er eigentlich gar keine Berechtigung hat. Wir haben auch schon Fälle gesehen, wo jemand Geheimhaltungspflichten schwer verletzt hat, vielleicht Informationen der Konkurrenz zugetragen hat oder eben Delikt im weitesten Sinn. Dann auch Stempeluhrmanipulationen, also wenn jemand da reinbatcht, aber eigentlich dann zuerst noch eins geht rauchen. Das wäre jetzt so ein Fall für mich, da reicht es jetzt beim ersten Mal noch nicht, aber nach einer Verwarnung ja, liegt das halt einfach nicht drin. Körperliche Übergriffe, schwere Beschimpfungen oder einfach überhaupt Beschimpfungen von Mitarbeitenden oder von Vorgesetzten oder von Kunden, wobei dort Vorsicht, da gibt es ganz unterschiedliche Urteile. Je nachdem, was für schlimme Wörter gegenüber wem man verwendet, reicht es dann eben, oder dass man sagt, nein, es braucht zuerst eine Verwarnung. Ja, also Sie sehen, es ist schwierig, allgemeine Auskünfte zu geben. Irgendwo ist es, in der Regel geht es um ein Fehlverhalten, wo man einfach muss schauen, ist es schwer genug, damit es reicht für den wichtigen Grund oder eben nicht.
Und in welchen Fällen braucht es sicher eine Verwarnung? Also wo ist es ganz klar?
Also typischerweise ist für mich der Fall, wenn es einfach um, wie soll ich sagen, um nicht gute Arbeitsleistung geht. Also jemand macht einen Fehler, vielleicht macht er auch zwei Fehler, er ist vielleicht nicht so produktiv, wie man sich erhofft hat. Vielleicht, dass auch mal etwas kaputt geht beim Arbeiten. Dass auch vielleicht mal ein emotionales Wort fällt in einer aufgeheizten Stimmung, wo einfach dann jemand vielleicht mal die Kontenance verliert. Das passiert uns ja allen mal. Das sind für mich so Fälle, wo das halt in der Regel zu Recht dann eben nicht reicht, wenn es vor Gericht landet. Mhm.
Wie schwer muss dann eben so eine Pflichtverletzung oder so eine Verfehlung sein, jetzt zum Beispiel von der Anna, dass es als wichtiger Grund gilt?
Ja, einerseits der Vorfall als solcher, also wenn ich eine Beschimpfung habe, was sind da für Wörter gefallen? Und dann aber, ist gut, sprechen Sie das an, auch, wie soll ich sagen, die Stellung von der Anna. Also wenn sie eine Kaderperson ist, beispielsweise Chefin ist von einer Abteilung, dort wird einfach mehr verlangt von solchen Leuten. Mit anderen Worten, dort ist die Luft dünner. Dort ist dann halt eben irgendein Vergehen gravierender, als wenn das vielleicht die einfache Hilfskraft gemacht hat. Also, oder wie häufig ist etwas schon passiert? Wie lange ist jemand schon angestellt? Hat er sich über Jahre wohlverhalten? Dann ist man sicher auch grosszügig. Also jemand, der einfach laufend alle halbe Jahre immer muss vortraben vor HR und wieder irgendetwas bosget hat. Also der Vorfall ist das eine, aber dann eben auch die Umstände.
Also man muss den Einzelfall sehr genau anschauen.
Das ist ein bisschen frustrierend, die Juristerei, aber da ist es ganz extrem. Also, es gibt fast kein Beispiel im Arbeitsrecht, finde ich, wo so einzelfalltrieben ist wie die fristlose Entlassung. Ja.
Jetzt kann so ein wichtiger Grund auch einfach nur ein Verdacht sein. Also, dass, wenn die Arbeitgeberin das Gefühl hat oder einen Verdacht hat, dass die Anna das Delikt begangen hat.
Man kann eine fristlose Kündigung gestützt auf einen Verdacht aussprechen, aber dann trägt die Arbeitgeberin ins Risiko, dass eben der Verdacht vielleicht sich dann nicht erhärten lässt. Dann hat man dann halt Pech gehabt, dann reicht es eben nicht, weil es ist gar kein wichtiger Grund vorgelegen. Es gibt dort seltene Ausnahmen, zum Beispiel wenn der Mitarbeiter das Abklären vom Verdacht obstruiert und überhaupt nicht mitmacht und so, aber in der Regel muss man sagen, man kann das machen, aber wenn es dann schief rauskommt und sich nicht bestätigt, dann wird die fristlose Entlassung meistens als ungerechtfertigt angeschaut werden.
Also es ist wirklich so eine Risikoabwägung am Ende des Tages? Also
das ist so und das ist darum ein schwieriges Thema. Wir haben ja vorher schon gesehen, dass man muss schnell reagieren innerhalb von 2 bis 3 Arbeitstagen ab Kenntnis. Und das ist natürlich ein, wie soll ich sagen, nicht einfach schwarz-weiß. In den meisten Fällen weiss ich nicht, in einem Moment, jetzt weiss ich es, sondern der Wissensstand verdichtet sich immer mehr. Und die Frage ist, ab wann ist es nicht mehr nur ein Verdacht, sondern ab wann weiss ich es, weil ab dann läuft die Frist. Das ist ein schwieriger Entscheid, als halt, ich habe es ein paar Mal erlebt, wenn man Klienten beraten hat, ab wann läuft unsere Frist? Dürfen wir die und die Abklärung noch machen vorher oder läuft sie schon? Heikles Thema.
Und eher restriktiv sein?
Ja, also man muss, was man auf jeden Fall muss machen, man muss zügig abklären. Also wenn man nur einen Verdacht hat, dann man muss nicht auf den Verdacht rauskünden, so ist es nicht, aber man muss zügig abklären. Und nicht einfach mal 2 Wochen die Sache liegen und dann weiter abklären. Man muss zügig abklären und sobald man es halt dann wirklich weiss, dann muss man aussprechen.
Kann dann im Verlauf des Prozesses zum Beispiel ein wichtiger Grund nachgeschoben werden? Also wenn der im Kündigungszeitpunkt bestanden hat, aber die Arbeitgeberin hat trotzdem mal den Grund halt noch nicht gekannt oder nicht hätte kennen können.
Genau, es ist wichtig, was Sie sagen. Das war so ein bisschen ein umstrittenes Thema gewesen, aber heute scheint mir das ziemlich unangefochten und klar. Man kann nachträglich entdeckte Gründe geltend machen. Wichtig aber eben, man sollte es nicht gewusst haben vorher, sonst ist es eben nicht mehr nachträglich entdeckt. Das kann man und das muss auch so sein. Es wäre ja ein komisches Resultat, wenn ich jemanden frisch das entlasse, weil er blau gemacht hat, dann reicht das wahrscheinlich nicht nach der Rechtsprechung. Aber wenn ich dann erfahre im Verlauf des Prozesses, dass er mir auch noch Geld veruntreut hat, dann wäre es ja komisch, wenn ich das nicht dürfte zur Rechtfertigung anbringen. Man würde da, glaube ich, jemanden schützen, der eigentlich nicht mehr schützenswert ist.
Also kann in dem Fall auch ein Grund sein, der nichts mit dem Ersten zu tun hat?
Ja, das war auch nicht ganz unumstritten gewesen, aber für mich ist das klar und das Bundesgericht hat auch Erklärung, das muss nicht den gleichen Grund sein. Wichtig, aber wir dürfen noch nicht gekannt haben beim Aussprechen von der fristlosen Kündigung.
Kann dann eine Arbeitgeberin zum Beispiel im Personalreglement definieren, was dann ein wichtiger Grund ist?
Sie kann das. Die Frage ist einfach, bringt es etwas? Und jein, würde ich sagen. An sich ist der wichtige Grund ein Begriff vom Gesetz und ob der erfüllt ist oder nicht, das tut das Gericht selbstständig auslegen und das kann man nicht einschränken durch oder ausweiten durch Vertragsgestaltung. Ein bisschen Wirkung hat es aber schon, wenn nämlich zum Beispiel dann irgendwo steht im Reglement, dass zum Beispiel sexuelle Belästigungshandlung als wichtiger Grund angeschaut werden, dann heisst es zwar nicht, dass das dann jede Kleinigkeit gerade automatisch reicht, aber man kann immerhin sagen, oder einem Mitarbeiter vorwerfen, du hast eigentlich gewusst, dass das ein besonders heikles Thema ist und, weil du das, und trotzdem hast du es gemacht, also ist es eine besonders gravierende Verletzung. Also ich bin hin und her gerissen, rein von der dogmatischen Rechtslage, also rein vom Jurismus betrachtet, eigentlich nicht, aber in gewissen Fällen kann es Sinn machen.
Die Arbeitgeberin von der Anna ist sehr bedacht um ihre Mitarbeitenden und möchte die unangenehme Situation jetzt auch möglichst ruhig und fair lösen. Herr Rudolf, gibt es aus rechtlicher Sicht einen korrekten Ablauf von einer fristlosen Entlassung, den man einhalten
muss? Also wichtig ist sicher mal, was wir schon kurz angesprochen haben, einfach im Eigeninteresse der Arbeitgeberin, dass man schnell reagiert. Also das kann man nicht genug betonen, die 2 bis 3 Arbeitstage. Aber dann gehört für mich auch zu einem korrekten Ablauf, dass man sich hat trotzdem anständig verhalten tut. Man hat vielleicht Grund, empört zu sein über das, was passiert ist, aber immerhin, es ist immer noch ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, also ein Abkanzeln, zum Beispiel vor versammelter Belegschaft und so, das liegt für mich nicht drin und ist auch im eigenen Interesse. Also ich würde einfach sagen, dass man trotzdem, auch wenn es einem vielleicht schwerfällt in einer verständlichen Aufregung, trotzdem halt versucht, die Sache einigermaßen geordnet über die Bühne zu bringen.
Jetzt angenommen, Anna weigert sich, das Büro zu verlassen oder möchte Sachen nicht sofort zurückgeben. Was sind da die Rechte der Arbeitgeberin und wie soll sie in solchen Situationen am besten auch umgehen mit dem?
Ja, natürlich unangenehm, weil wenn sich rein physisch jemand weigert und sagt, ich gehe nicht oder ich gebe irgendwie den Geschäftsschlüssel nicht zurück, dann ist es irgendwie, wie soll ich sagen, Rechtsrecht hat man natürlich auf seiner Seite, das kann man natürlich zurückverlangen und man kann auch den Leuten verbieten, im Betrieb zu bleiben. Meistens zum Glück lösen sich dann die Probleme trotzdem. Die Leute gehen dann schon oder geben die Geschäftsunterlagen dann in der Regel auch zurück. Jetzt rein theoretisch, im schlimmsten Fall, also wenn jemand jetzt wirklich nicht das Betriebsgelände verlässt, im schlimmsten Fall müssen wir die Polizei rufen oder, und sagen, das Hausverbot aussprechen. Und wenn sie dann nicht geht oder er, dann wäre das Hausfriedensbruch.
Mhm. Hat dann die Anna zum Beispiel noch ein Recht, ihre pendenten Sachen weiterzumachen?
Also wenn sie mit pendenten Sachen meint, ihre gewissen Aufgaben, ihre Arbeiten, muss man sagen, nein, das hat sie nicht. Mit der Kündigung endet das Arbeitsverhältnis automatisch, per sofort. Sie kann nicht, sie darf nicht, aber sie muss auch nicht weiterarbeiten, sondern es ist halt dann vorbei und sie kann und muss dann aufhören.
Darf sie dann darauf bestehen, nochmal allen Arbeitskollegen Tschüss zu sagen und sich zu verabschieden?
Also wie soll ich sagen, von einem reinen von der Frage, was der Anstand verlangt, finde ich, das muss in der Regel möglich sein. Also, eben wie gesagt, wenn die Arbeitgeberin vielleicht zu Recht enttäuscht ist, empört ist, dass man den Leuten verunmöglicht, sich zu verabschieden, das ist für mich nicht gut. Natürlich gibt es Ausnahmen in einer schweren Belästigungssituation. Also so gesehen finde ich, das sollte man ermöglichen. Natürlich nicht, man muss nicht mehr ein riesiges Abschiedsfest machen für die Mitarbeiterin, man muss auch nicht irgendwie noch ein Abschiedsgeschenk machen oder so. aber dass man den Leuten ermöglicht, sich einigermaßen geordnet noch von ihren Mitarbeitern zu verabschieden, das gehört für mich zum Normalfall.
Sie haben vorhin gesagt, Anna kann ihre Sachen niederlegen und gehen, sie muss auch nicht mehr weitermachen. Wie sieht das eigentlich finanziell aus bei ihr?
Ja, sie sagen damit schon etwas sehr Wichtiges und Richtiges, aber es ist nicht so selbstverständlich. Es geht dann nur noch um Finanz und Finanzen. Das ist eine Eigenheit vom schweizerischen Arbeitsrecht, dass eine fristlose Entlassung, ob sie jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, in jedem Fall das Arbeitsverhältnis beendet, und zwar per sofort. Also auch wenn ich gar keinen Grund habe, mit der fristlosen Entlassung beende ich das Arbeitsverhältnis. Und die Folgen sind eben, wie gesagt, rein finanziell. Und dort muss man unterscheiden, wenn die fristlose Entlassung gerechtfertigt ist, dann ist es an sich einfach, dann wird einfach per Austrittsdatum abgerechnet, bis dahin muss man Lohn zahlen und dann hat sich die Sache erledigt, vielleicht noch Schadenersatz, je nachdem. Aber wenn sie ungerechtfertigt ist, das ist der Fall, der natürlich vor allem einschenkt, dann kostet es die Arbeitgeberin, und das kostet sie vor allem zwei Sachen. Das eine ist der Lohnersatz, nämlich die Kündigungsfristmonat, die man hätte müssen einhalten, wenn man ordentlich gekündigt hat, also zum Beispiel 3 Monatslöhne oder so. Und zusätzlich noch eine sogenannte Strafzahlung, oder wir sagen auch Penale, von bis zu 6 Monatslöhnen. Also das kann ins Geld gehen.
Das ist aber begrenzt auf 6 Monatslöhne.
Richtig, die Entschädigungszahlung, die man da zahlen muss, das sind maximal 6 Monatslöhne. Das sind eher seltene Fälle. So eine durchschnittliche, fristlose Entlassung ohne wichtigen Grund kostet vielleicht 2 bis 3, vielleicht mal 4 Monatslöhne.
Und dann vielleicht noch die ganzen Anwaltskosten dazu.
Wenn es zum Verfahren kommt und das tatsächlich vor Gericht muss durchgestritten werden, dem und die Arbeitgeberin unterliegt, also die fristlose Entlassung wird als ungerechtfertigt taxiert, dann muss man mit Rechtsmännern muss Anwaltskosten übernehmen. Die eigenen, aber auch von der Gegenseite.
Die Anna will die fristlose Kündigung so nicht akzeptieren und will sich nicht auf das einlassen und auch das nicht auf sich sitzen lassen. Der wichtige Grund ist bei ihr nicht gegeben, meint sie. Und sie wendet sich an einen Anwalt und lässt sich dort beraten. Herr Rudolf, mit was für rechtlichen Schritten gegen sie muss die Arbeitgeberin von der Anna rechnen?
Also wahrscheinlich der erste Schritt ist, dass ein Brief vom Anwalt oder von der Anwältin wird im Unternehmen ankommen, wo dann Forderungen aufgestellt werden, wo natürlich gesagt wird, dass die fristlose Entlassung ungerechtfertigt wäre. Und wenn sich dann da kein Vergleich ergibt, das kann ja dann Korrespondenz hin und her geben und vielleicht vergleicht man sich dann auf irgendeinen Kompromissbetrag, dann muss der Arbeitgeber damit rechnen, dass das Ganze vor Gericht geht. Und dann drohen eben die finanziellen Konsequenzen, die wir schon kurz gestreift haben, also vor allem Lohnersatz und eine Strafzahlung von bis zu 6 Monaten Löhnen.
Welche sind denn mögliche finanzielle Konsequenzen für die Arbeitgeberin?
Also eine ganz entscheidende Frage ist, die Kündigung gerechtfertigt oder nicht. Wenn sie gerechtfertigt ist, also der wichtige Grund vorliegt, dann kann man sagen, gibt es in dem Sinn keine finanziellen Risiken. Dann wird einfach abgerechnet per Austrittsdatum. Wenn es aber schief geht, also wenn der wichtige Grund nicht gegeben ist, das Gericht zum Schluss kommt, das hat jetzt einfach nicht gelenkt oder es ist nicht bewiesen, dann drohen die Arbeitgeberin vor allem zwei Sachen. Einerseits Lohnersatz. Man muss dann eben Lohn zahlen für die Kündigungsfrist, die man nicht eingehalten hat. Das ist bei 3 Monatslöhnen, vielleicht sogar 6. Und zusätzliche Strafzahlung. Das ist sozusagen das mehr, damit es auch noch irgendwo einen erzieherischen Effekt hat, wenn man so will, von maximal 6 Monatslöhnen.
Wer muss dann beweisen, dass es sich um eine fristlose Entlassung handelt?
Es ist die Arbeitgeberin, die muss beweisen können, dass der wichtige Grund vorliegt. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil das einfach mal behaupten, das ist relativ schnell gesagt, aber dass man es anweisen kann und wirklich auch das Gericht überzeugen kann, ja, das und das und das, was wir da behaupten, in unseren Rechtsschriften, in unseren Plädoyers, ist wirklich passiert. Das ist nicht immer so einfach, vor allem wenn es Sachen sind, die vielleicht unter 4 Augen passiert sind, irgendwie Belästigungssituationen. Das ist also eindeutig so, die Partei, die fristlos kündet, die muss beweisen, dass der Grund, der wichtige Grund vorliegt.
Und wie meinen Sie beweisen?
Zum Beispiel durch Dokumente, also es kann E-Mail-Korrespondenzen sein, oder wo jemand vielleicht, ein einfaches Beispiel, wenn eine schwere Beschimpfung per E-Mail passiert, dann ist es relativ einfach, muss man das E-Mail einreichen, sonst sind das vielleicht Zeugenaussagen, Leute, die etwas beobachtet haben, die vielleicht gesehen haben, dass jemand da Geld aus der Kasse genommen hat. Oder auch so ein Fall, wo jemand vorkommt, dass jemand während der Arbeitszeit auf irgendwelche pornografischen Seiten gesurft hat. Dann sind das Zeugen, die in Frage kommen. Also das meine ich mit Beweisen, quasi, dass man die Tatsachen kann anweisen kann, die da behauptet werden.
Können Sie noch etwas sagen zum Thema Lohn bei einer Fristlosentlassung? Was passiert dann zum Beispiel mit dem 13. Monatslohn von der Anna oder mit Umsatz- und Gewinnbeteiligungen, Boni?
Also mal abgesehen von der Boni ist es relativ einfach. Dort ist einfach alles zu zahlen, was halt sonst zum Lohn gehört. Also auch allfällige variable Lohnbestandteile müssen dann für die entgangenen Monatslöhne kündigungsfrist quasi gezahlt werden. Und mein Bonus, das ist ein heikles und schwieriges Thema, weil dort hängt es halt davon ab, ob der Bonus überhaupt geschuldet ist. Und wenn ein Bonus rein freiwillig ist, dann muss ich den auch nicht zahlen, wenn ich fristlos künde, weil es bleibt halt freiwillig. Aber in vielen Fällen ist das eben nicht so klar. Wenn der Bonus dann Lohncharakter hat, dann muss man davon ausgehen, dass man da auch noch muss, mindestens einen Teil vergüten.
Was passiert dann mit Überstunden und Überzeit von der Anna?
Es wird einfach abgerechnet auf den Zeitpunkt von der fristlosen Entlassung. Also wenn jemand dort noch Guthaben hat, dann ist es so. Dann hat er auch Anspruch auf das und wenn er keins hat, dann nicht.
Thema Zeugnis. Wann muss die Arbeitgeberin das ausstellen und darf die Arbeitgeberin die fristlose Entlassung in dem Zeugnis auch erwähnen?
Also zuerst zu Ihrer Frage, bis wann? Also es ist so, dass die Arbeitgeberin nicht von sich aus quasi proaktiv muss ausstellen, sondern zuerst muss eine Art Mitarbeiterin oder Mitarbeiter das verlangen. Wenn das aber verlangt wird, dann stellt sich tatsächlich Ihre Frage nach, wie lange hat man Zeit? Und da findet man leider im Gesetz überhaupt nichts dazu. Ich finde ungefähr eine Frist von etwa 14 Tagen, nachdem es verlangt wird, ist etwa das, wo man muss sagen, in dieser Zeit muss es möglich sein, ein Zeugnis auszustellen. Die andere Frage ist auch schwierig, oder? Was gehört ins Zeugnis in Bezug auf den Kündigungsgrund? Der Normalfall ist natürlich, dass das nicht reingehört in ein Zeugnis. Aber gerade bei der fristlosen Entlassung, wenn es also ein gravierender Vorfall ist, wo der wichtige Grund ist, eben, ich nehme jetzt das Paradebeispiel von einem Delikt am Arbeitsplatz, dann bin ich der Meinung, das muss im Zeugnis erscheinen. Natürlich nicht 5 Sätze lang im Detail, was alles passiert ist, aber irgendein Hinweis, zum Beispiel wegen eines Vermögensdelikts am Arbeitsplatz, so haben wir uns leider gezwungen oder irgend so etwas, dann gehört das in meine Augen rein.
Warum?
Weil sonst der Anschein gegenüber einem Zeugnisleser, also sprich vor allem einem neuen Arbeitgeberin halt, ein falscher ist, oder wird eine schwere oder wird eine gravierende, wesentliche Eigenheit vom alten Arbeitsverhältnis verschwiegen. Und im schlimmsten Fall droht der alten Arbeitgeberin sogar Haftung gegenüber der neuen Arbeitgeberin, wenn nämlich das gleiche Delikt wieder passiert am neuen Ort. Wenn es nicht erwähnt wurde, ist im Zeugnis.
Also in dem Fall müssen wir auch, wenn man sonst eine Referenzauskunft gibt, im Zusammenhang mit einem fristlos entlassenen Mitarbeiter, müssen wir das dort auch erwähnen.
Also wenn es so ein gravierender Fall ist, mit dem ich nicht beraten bin, vom Delikt am Arbeitsplatz, wo jetzt nicht reine Bagatellen ist, dann finde ich ja, das ist natürlich nicht gut für den Mitarbeiter. Für den Mitarbeiter ist mir schon klar, weil mit dem ist faktisch die neue Stelle verloren. Mhm. Aber es ist halt so, es gibt nicht um jeden Preis ein gutes Zeugnis.
Roger Rudolph, beim Thema fristlose Entlassung, was sind die 3 wichtigsten Take-Home-Messages, die Sie uns mitgeben können?
Ja, die erste Frage ist natürlich, was ist es überhaupt? Typisch für eine fristlose Entlassung ist, dass eben die Arbeitgeberin kündet, und zwar ohne Einhaltung von einer Kündigungsfrist, also per sofort. Das zeichnet die fristlose Entlassung aus. Zweitens, wir haben es gesehen, ganz zentral ist die Voraussetzung ein wichtiger Grund. Wir haben gesehen, das ist ein schwieriger Begriff, interpretationsbedürftig, es kommt sehr auf den Einzelfall an. Man kann sich ein bisschen orientieren an den verschiedenen Urteilskategorien, die wir besprochen haben, zum Beispiel Delikt am Arbeitsplatz, aber da immer vorsichtig, genau beurteilen. Und aus Arbeitgeberinnensicht wichtig, das Einhalten von dieser kurzen Frist, 2 bis 3 Arbeitstage. Wenn man die verpasst, dann kann der wichtige Grund noch so dramatisch gewesen sein, dann riskiert man, dass das Recht verwirkt ist und damit die fristlose Entlassung ungerechtfertigt ist.
Das nächste Mal im Weihnachtsmonat Dezember reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema, und zwar über ein passendes, über Religion am Arbeitsplatz. Ist eigentlich ein hochsensibles Thema, auch aus rechtlicher Sicht auch nicht ganz einfach, oder?
Ja, das ist so. Es ist ja einerseits, wie soll ich sagen, da treffen sich mehrere Welten. Einerseits die Arbeitswelt, das ist klar, die Leute sind angestellt, weil sie arbeiten müssen und einen Job erfüllen. Gleichzeitig geht es ja um Menschen, um ihre Persönlichkeit. Und die Religion ist ein wichtiger Bestandteil für viele Menschen. Und die kann man nicht einfach vollständig ausblenden, nur wenn man jetzt am Arbeiten ist. Und darum gibt es da gewisse Konfliktfelder.
Und das schauen wir dann an, auch was aus rein rechtlicher Sicht auch erlaubt ist und was nicht, was das Thema anbelangt.
Ja, und das sind natürlich ein paar so Fragen, die immer wieder auch medial diskutiert werden. Oder wie ist es mit einem Kopftuch? Kann man das? Muss man das tragen? Muss sich das Arbeitgeberin akzeptieren oder nicht? Oder jetzt so ein bisschen vermehrt zum Thema geworden, wie ist es mit Gebetszeiten? Wie ist es mit Ramadan? Muss das eine Arbeitgeberin akzeptieren, dass vielleicht Mitarbeitende sich nicht ernähren während der Arbeitszeit und vielleicht dann nicht voll leistungsfähig sind? Schwierige Grenzfälle, und das werden wir das nächste Mal versuchen, ein bisschen genauer anzuschauen.
Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Ludwig.